Unsere Gemeinde hatte gerade an dem Sonntag im Gottesdienst für Deutschland gebetet. Und wir haben da auch für die EFG gebetet, da wir durch Shennis jetzt auch sozusagen eine Verbindung zu euch spüren. Unter anderem haben wir gebetet, dass die Leiter der EFG selbst bei Anfechtung weiterhin Gottes Wort predigen und den Glauben bewahren würden. Wir haben auch gebetet, dass die Gemeindemitglieder, die sich mit bestimmten biblischen Ideen schwer tun, auch nach und nach reifer werden und Gottes Wort schätzen lernen. Und dann kommt ein bisschen was dazwischen und dann geht's weiter. Und möge der Herr weiterhin seine Kraft in und durch euch in der EFG Bayreuth wirken lassen, sodass ihr weder mit Rhetorik noch klugen Worten an Gottes Werk mitbaut, sondern mit der scheinbar törichten Weisheit Gottes, und zwar auf Christus alleine, das einzige Fundament. Mich hat dieser Gedanke, muss ich sagen, wirklich sehr bewegt. Da sind Menschen, die haben wir noch nie gesehen, die werden wir wahrscheinlich auch nie sehen, die sind weit entfernt von uns in Singapur und die beten für uns als Gemeinde. Und ich fand es so beeindruckend, dass Gott hier in unserer Mitte wirkt, weil Menschen am anderen Ende der Welt für uns beten, ohne dass wir das wissen. Also das heißt, sie haben ein Stück weit Anteil mit daran, dass Gott hier wirkt und dass Gott uns geistlichen Segen schenkt. Und ich fand in all dem so interessant, wofür sie beten. Ich will das nochmal sagen, sie beten oder haben dafür gebetet als Gemeinde, dass wir bei Anfechtung weiterhin Gottes Wort predigen und den Glauben bewahren. Und sie haben dafür gebetet, dass die Gemeindeglieder, also jeder von uns, nach und nach reifer werden und Gottes Wort mehr schätzen lernt. Und für mich ist das Ganze noch interessanter geworden, als ich dieses Video gesehen habe von ihrem 10-jährigen Jubiläum, was sie vor ein paar Tagen rausgegeben haben, wo die Rede davon ist, ja, wie aus diesem kleinen, hauskreisartigen 16-Mann-Gebilde im Wohnzimmer eine Gemeinde in 10 Jahren gewachsen ist, die jetzt 1000 Glieder hat. Ja, und gleich mehrere Gemeinden, also 3 Standorte im Prinzip hat. Und das Ganze ist gewachsen durch treue Verkündigung von Gottes Wort. Das machen sie so deutlich. Ja, dadurch ist was zum Leben erweckt worden, dadurch ist was gewachsen. Nicht durch Rhetorik, nicht durch kluge Worte, nicht durch tolle Techniken, durch geschickte Schachzüge, sondern nur dadurch, dass Gott durch sein Wort gewirkt hat. Und mit dieser Erfahrung im Gepäck, dass Gott durch sein Wort wirkt, schreiben sie uns diese E-Mail in dem Wissen, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort treu bleiben. Und sie wissen das, dass wir in einer Zeit leben, in der alles andere als klar ist, was Wahrheit ist, und alles andere als klar ist, wofür Gottes Gemeinde eigentlich da ist. Wir leben in einer verdrehten Welt, aber wir leben auch in einer verdrehten Gemeindelandschaft, wo Gottes Wort nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt steht. Und sie wissen ganz genau, die Geschwister in Singapur und auch wir, dass die Treue gegenüber Gott und seinem Wort letztendlich das A und O ist für eine Gemeinde. Damit steht und fällt alles. Und wir wollen uns heute Morgen ein paar Gedanken dazu machen, was Gottes Bestimmung für seine Gemeinde eigentlich ist. Und das ist unser Thema heute Morgen. Gottes Bestimmung für seine Gemeinde. Und wir schauen uns dazu an im 1. Timotheusbrief, die Verse 14 bis 16. Ich lese 1. Timotheus 3, Verse 14 bis 16. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist unser Abschnitt heute Morgen, der uns Aufschluss darüber gibt, ein Stück weit mehr, was Gottes Bestimmung für seine Gemeinde eigentlich ist. Und wir sehen drei Sachen heute Morgen da drin, wenn es um diese Bestimmung geht, was diese Bestimmung beinhaltet. Und das Erste, was wir sehen, ist in Vers 14 und 15a, die Gemeinde hört auf ihren Hausherrn. Die Gemeinde hört auf ihren Hausherrn. Ich habe in der ersten Predigt, als wir gestartet sind in dieser Reihe über den 1. Timotheusbrief, da habe ich diese Verse 14 und 15 schon mal kurz angesprochen, weil Paulus an dieser Stelle deutlich macht, wofür er eigentlich diesen ganzen Brief schreibt. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus mit der Absicht, dass Timotheus Bescheid weiß, wie Gemeindeleben funktionieren soll. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Hausordnung, die ich dabei hatte in der ersten Predigt. die das deutlich gemacht hat. Und wir haben jetzt schon 3 Kapitel uns angeschaut im 1. Timotheusbrief. Worum geht's eigentlich? Und wir haben hoffentlich festgestellt, dass es dabei weniger darum geht, wie die Türen abgeschlossen werden sollen oder wie die Räume hinterlassen werden sollen oder sowas, sondern es geht vielmehr um den Aufbau einer Gemeinde, um die Inhalte, um das Zusammenleben im 1. Timotheusbrief. Paulus selbst ist nicht in Ephesus zu diesem Zeitpunkt, sondern er hat Timotheus zurückgelassen. Auch das haben wir gehört. Und Paulus hat die Hoffnung, selbst bald nach Ephesus vielleicht nochmal zu kommen. Aber er weiß zum einen nicht, wann das sein wird. Und er weiß auch nicht genau, ob das passieren wird. Es ist nicht ausgeschlossen, aber er weiß es nicht. Und wir wissen bis heute nicht, ob er jemals nach Ephesus zurückgekehrt ist. Aber gerade weil er nicht weiß, wann und ob überhaupt, ist es für ihn umso wichtiger, dass er Timotheus einige Anweisungen gibt, schriftlich schreibt, wie die Gemeinde laufen soll, wie was in der Gemeinde funktionieren soll. Und wir haben das in den letzten Wochen uns schon näher angeguckt, eine ganze Reihe von spannenden Themen, die wir uns so durchgeschaut haben in den letzten Wochen. Paulus sorgt also aus der Ferne dafür, dass die Gemeinde in Ephesus nicht einbricht, sondern dass die Gemeinde in Ephesus auflebt. Und er sorgt dafür, dass sie Aufschluss hat darüber, wie zusammengelebt werden soll im Hause Gottes. Und das ist ein Brief, der bis heute für uns maßgeblich ist dafür, wenn es darum geht, wie soll Gemeindeleben funktionieren, wie soll Gemeindeleben aufgebaut werden. Dieser Begriff, den Paulus hier verwendet, dem Hause Gottes, ist ein spannender. Und es ist ein Begriff, neben vielen anderen, den er verwendet für die Gemeinde. Also Paulus hat ja eine ganze Reihe von Bildern oder Begrifflichkeiten für die Gemeinde. Zum Beispiel der Leib ist ein ganz bekanntes, oder das Ackerfeld, oder die Braut, oder der Tempel, oder sowas. Ja, sind alles Begriffe. Und hier haben wir ein anderes Bild, nämlich das Bild des Hauses. Und dieses Haus, das kann in zweierlei Hinsicht verstanden werden. Zum einen, dass es tatsächlich ein Gebäude ist. Also der Tempel wurde als Haus Gottes ganz oft bezeichnet. Und auf der anderen Seite als Zuhause Gottes. Der Ort, wo Gott wohnt, mit seiner Familie, wo er zusammenkommt mit seiner Familie, wo ein Ort der Begegnung ist. Natürlich bedeutet das nicht, dass Gott dann beschränkt nur irgendwo da ist, wo seine Kinder sind, wo sie zusammenkommen, sondern er ist immer noch allgegenwärtig. Und trotzdem ist er in einer besonderen Weise da, wo er wohnt, in seinem Haus, wo er zu Hause ist. Das gleiche Wort, Haus, begegnet uns noch 3-mal im Timotheusbrief. Und unter anderem da, wo es über die Ältesten und über die Diakone heißt, dass sie ihren eigenen Häusern vorstehen sollen, in 1. Timotheus 3. Also was wir letzte Woche zum Beispiel hatten und vor 3 Wochen. Und dabei ist klar, dass es darum nicht geht, dass sie ihren Vorgarten besonders gut in Schuss halten sollen oder sowas, sondern es geht darum, dass sie ihren Familien vorstellen. Und in diesem familiären Sinne ist das Wort Hause Gottes nun jetzt auch hier zu verstehen. Ja, also das meint Paulus, wenn er hier schreibt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Das Bild von der Familie ist uns eigentlich relativ vertraut. Also wir sehen das sehr oft im Neuen Testament. Immer wieder ist die Rede davon, dass Gott der Vater ist, dass wir seine Kinder sind und dass wir untereinander Brüder und Schwestern sind. Ja, also ein Bild, was ganz gängig ist, was uns ständig begegnet. Und dieses Bild gibt uns schon ein Stück weit Aufschluss darüber, wer im Haus Gottes das Sagen hat eigentlich. Also normalerweise ist es ja so, dass in der Familie nicht die Kinder das Sagen haben. Zumindest sollte es so sein. Manchmal ist es vielleicht anders. Ja, aber im Kern, im Grunde genommen ist es eigentlich meistens so, dass Mama und Papa und ich drück's mal so aus, vor allem der Hausherr das Sagen hat in seinem eigenen Haus. Und nicht anders ist es im Hause Gottes, in der Gemeinde, dass Gott selbst als der Vater und als der Hausherr sagt, wie was laufen soll. Und es kann zum Beispiel bedeuten, dass er sagt, ich greife noch mal ein paar Gedanken aus den letzten Wochen, dass er zum Beispiel sagt, wie wir Kinder miteinander umgehen sollen. Oder welche Autorität er wem übertragen hat. Wir haben zum Beispiel über das Thema Leiterschaft nachgedacht in dieser Reihe. Oder worauf es für den Vater ankommt, wenn es um Mitarbeit und Verantwortung geht in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Oder welche Aufgaben er wem übertragen hat, wem er was zugeschustert hat, ja, und wer welche Aufgabe übernehmen soll. Auch wie damit umgegangen werden soll, wenn Kinder dauerhaft im Ungehorsam leben. Auch das haben wir uns angeschaut. Was passieren soll, wenn seine Kinder schlechten Einflüssen, seine Kinder Irrlehren ausgesetzt werden sollen. Und wir haben uns auch angeschaut, was eine besondere Wichtigkeit hat im Haus Gottes. Und ich würde sagen, das ist im Wesentlichen das Wort, das Gebet und die Gemeinschaft. Darunter fällt ganz viel. Ja, und ich denke, es ist selbsterklärend, und wir brauchen da gar nicht so lange uns aufhalten, dass eigentlich klar ist, dass Gott, der die Gemeinde durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, in der Gemeinde das Sagen haben muss, zwingendermaßen. Und dass wir seinen Anweisungen Gehör schenken müssen. Interessant ist, dass dieses Bild von dem Haus, was Paulus hier verwendet im 1. Timotheusbrief, schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, dass er das schon mal gehabt hat in einem vorherigen Brief. Und zwar im Epheserbrief. Das heißt, bei den Leuten, den Hörern in Ephesus klingelt da was. Ja, es erinnert sie an was, was er vorher schon mal geschrieben hat. In Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Dort hat Paulus Folgendes geschrieben. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also wenn jemand an Jesus Christus glaubt und damit zur Familie des Vaters gehört, dann gehört er zu diesen Hausgenossen Gottes. Und es bedeutet nicht, er ist ein Untermieter oder er ist ein WG-Mitbewohner oder so, sondern es bedeutet, er ist Teil der Familie Gottes. Er ist Teil der Gemeinde. Und es gibt eine Vorstellung, die inzwischen sehr gewachsen ist, die sagt, ich kann ja auch mein Christsein gut leben, ohne irgendwo an der Gemeinde angeschlossen zu sein oder irgendwo ohne irgendwo hinzugehen oder verbindlich dabei zu sein. Und ich glaube, dass so eine Stelle wie diese und viele anderen deutlich machen, dass das eigentlich keine Option ist. Also wenn Gott die Gemeinde als seine Familie bezeichnet und seine Familie immer wieder zusammenruft, zum Beispiel sonntags morgens, wie heute Morgen, damit wir ihm Ehre bringen, damit wir uns gegenseitig ermutigen, damit wir von Gott lernen und so weiter, dann ist Ausschlafen und zu Hause bleiben eigentlich keine Option. Ja, das wäre, wie wenn der Vater die Familie zusammenruft, weil er ihnen was zu sagen hat und weil er Gemeinschaft mit ihnen haben will und sie untereinander Gemeinschaft haben sollen, Familienleben teilen sollen und die Kinder sagen, wir haben keinen Bock, wir bleiben liegen, ich komme nicht, ich erscheine nicht. Gott hat uns aus gutem Grund nicht nur zu seinen Kindern gemacht, sondern auch als Brüder und Schwestern zusammengeführt in seiner Familie, weil das letztendlich zu unserem Glaubenswachstum beitragen soll, in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Nun kann man sich fragen, wie soll denn diese Familie Gottes oder das Haus Gottes oder die Gemeinde gestaltet werden oder aufgebaut werden? Paulus gibt in Epheser 2 im Wesentlichen, würde ich sagen, drei Ratschläge dazu oder sagt drei Dinge dazu. Das erste, was er sagt, ist, dass es aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, also aufgebaut auf dem Wort Gottes, das Jesus selbst seinen Aposteln überliefert hat, was er seinen Propheten gegeben hat und die haben es uns schwarz auf weiß niedergeschrieben. Das heißt, die Bibel ist die Grundlage von allem Gemeindebau. Für jede Frage, für jede Ausrichtung, für alles Zusammenleben müssen wir immer wieder schauen, was hat Gott denn gesagt? Muss die Bibel die Grundlage sein? Also das ist das Erste. Das Zweite ist, Jesus Christus selbst ist der Eckstein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau. Das heißt, Jesus ist der wichtigste und erste Stein in der Gemeinde. Der Eckstein. Und der Eckstein war der Stein, den man als allererstes gesetzt hat. Und es ist der Stein, von dem aus ein ganzes Gebäude dann ausgerichtet wurde. Der war der Fundamentstein. Und von dort aus muss alles ausgerichtet werden. Das heißt, Jesus ist dieser alles entscheidende Eckstein in der Gemeinde, auf dem die Gemeinde überhaupt erst aufgebaut wurde und an dem die Gemeinde sich ausrichten muss. Und dementsprechend ist klar, Jesus hat das Sagen in der Gemeinde. Jesus ist das A und O. Und wenn wir diesen Eckstein außen vor lassen, dann steht und fällt die Gemeinde eigentlich damit. Ja? Ob er Eckstein ist und Eckstein bleibt oder nicht. Und das Dritte, was er sagt, ist, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind in diesem Bau Gottes wie Steine, die Gott verwenden will, um sein geistliches Haus immer weiter aufzubauen. Ja, diesen heiligen Tempel, von dem er da spricht, oder anders ausgedrückt, die Gemeinde. Und das ist ein Bild, was uns auch begegnet an anderer Stelle in der Bibel, nämlich zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 5, wo die Rede davon ist, dass wir uns verwenden lassen sollen als lebendige Steine, um dieses geistliche Haus aufzubauen. Und das bedeutet, dass wir uns mit unseren Gaben, mit unserer Zeit, mit der Investition, Finanzen vielleicht, mit dem, was ich an Mitteln und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt habe, mit Gebet, mit Mitarbeit und so weiter, dass wir uns mit einsetzen und mit einbauen lassen. Dieser Aufruf, lass dich einbauen in das geistliche Haus Gottes, ist ein Aufruf, der jedem von uns persönlich gilt. Und natürlich können wir dann überlegen, es ist ganz naheliegend, wie tue ich das denn? Lasse ich mich einbauen und bin ich so ein lebendiger, fügsamer Stein, der bereit ist, von Gott verwendet zu werden? Ich will an dieser Stelle nicht weit ausholen darüber, was das alles bedeuten kann, aber eine Sache will ich doch nochmal sagen, wenn jemand hier in der Gemeinde ist und Gott ihn hierher gestellt hat, kann er sich sicher sein, dass er nicht ohne Grund hier ist, sondern Gott ihn hier verwenden will, hier einbauen will in die Gemeinde als einen lebendigen Stein. Das Ganze knüpft nochmal an diese Predigt von letzter Woche, die wir gehabt haben. Ihr erinnert euch vielleicht von Karl, wo es ums Dienen ging, ja, und die Frage, wo kann ich mich denn mit einsetzen, wo kann ich denn mit dienen? Und im Bild gesprochen hat jeder von uns was zu geben, hat jeder von uns was beizutragen zum Familienleben. Und wir sind aufgefordert dazu, was beizutragen zum Familienleben. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er sagt, ja, ich weiß aber nicht so richtig, wo oder was ich da machen kann. Ich habe zwei Ideen, was ein guter Anfang wäre. Das eine ist, frag doch deinen Vater im Himmel mal, also bete darum und frag, wo er dich vielleicht einsetzen will. Das andere ist, frag doch mal deine Geschwister in der Gemeinde, wo sie sehen, dass irgendwo vielleicht Hilfe benötigt ist, ja, dass irgendwo sich mit eingesetzt werden muss oder sonst was, wo Bedarf ist. Du kannst auch gerne, oder wir können auch gerne auf die Gemeindeleitung oder auf mich zukommen. Wir können gemeinsam da überlegen. Wichtig ist für uns als Gemeinde diese drei Dinge. Gottes Wort, Jesus der Eckstein und wir als fügsame Steine, die sich einbauen lassen. Und das ist von höchster Bedeutung für das Haus Gottes. Und wenn diese drei Dinge nicht mehr ernst genommen werden, sondern außen vor gelassen werden im Aufbau der Gemeinde, dann wird das früher oder später dazu führen, dass die Gemeinde Gottes krankt und zusammenbricht. Wenn wir uns diesen Bauplan Gottes, so will ich es mal bezeichnen, nicht mehr vornehmen und da nicht mehr reingucken und das nicht beherzigen, sondern anfangen mit unseren Mitteln und unseren Methoden und was weiß ich was alles zu bauen, dann mag das für einen Moment lang vielleicht effektiv erscheinen und ganz attraktiv aussehen, aber auf lange Sicht hat das keinen Bestand, bricht das zusammen. Und genau das passiert heute leider immer mehr, dass man Gottes Wort in der Gemeinde immer mehr zur Seite schiebt. Und anstatt, dass man Gottes Wort mehr studiert und sich damit beschäftigt und daran ausrichtet, passiert es immer mehr, dass man einfach moderne Techniken nimmt, effektive Techniken nimmt, Manipulation irgendwo eine große Rolle spielt und menschliche Weisheit hat und sich deren bedient, um Gemeinde zu bauen. Und die Entwicklung zeichnet sich immer mehr dahingehend ab, dass man sieht, in Gemeinden wird das Wort immer mehr zur Seite geschoben. Ja, spielt es nur noch eine untergeordnete Rolle. Und wenn wir uns vor Augen führen, was dabei passiert, ist es so, dass Gott, der Vater selbst, eigentlich damit den größten Schlag ins Gesicht kriegt. Weil seine Kinder nicht mehr auf ihn hören, sondern der Welt viel mehr Gehör geschenkt haben und anfangen, viel mehr auf sie zu hören. Auch wenn es darum geht, dass Jesus Christus nicht mehr der Eckstein ist, an dem sich alles ausrichtet, oder wir können auch sagen, dass er nicht mehr das Zentrum der Gemeinde ist, sondern vielleicht nur noch irgendwo eine Randerscheinung, dann ist was faul. Wenn er in der letzten Ecke irgendwo abgestellt wird und eigentlich wirklich nur noch eine Randerscheinung ist, dann ist, im Bild gesprochen nochmal, das Gebäude einsturzgefährdet. Und meistens bedeutet das nicht, dass der Name Jesus überhaupt nicht mehr vorkommt in Gemeinden oder so, sondern es bedeutet meistens, und so schleicht sich das ein, dass die Botschaft von Jesus, das Evangelium und die klaren Aufrufe in die Nachfolge immer mehr abgemildert werden, immer besucherfreundlicher gestaltet werden. Und man kann sich vielleicht mal ausmalen, was Jesus heute denken würde, wenn er durch unsere Gemeindelandschaft in Deutschland gehen würde und wenn er sich die Gemeinden anschauen würde und sehen würde, was wir als Gemeinden mit seinen klaren Aufrufen in die Nachfolge und mit dem klaren Evangelium gemacht haben und wie wir es weichgespült haben. Es wäre eine Tragödie, glaube ich, und Jesus wäre zutiefst betrübt darüber, wenn er das so sich vor Augen führen würde. Zu guter Letzt ist es fatal, wenn wir uns als Steine sperren. Also einfache Steine, die Gott eigentlich so verwenden will, wie er das will, die erklären sich inoffiziell selbst zum Eckstein. Und das ist problematisch. Ich bin davon überzeugt, wenn wir mal so ein Spiel machen würden, jeder kann seine Gemeinde hier zusammenstellen, ja, und seine Gemeinde bauen, dann würde das ganz unterschiedlich aussehen. Jeder würde nach seinen Vorstellungen, nach seinen Belieben und so weiter die Gemeinde bauen. Manche Leute wären überhaupt nicht mehr in der Gemeinde drin und sonst was alles. Und selbst wenn das manchmal für den Moment vielleicht attraktiv erscheint, so ist es Gott sei Dank so, dass wir in unserer Beschränktheit nicht in der Position sind, die Gemeinde zu bauen, sondern dass der Platz vom Bauherrn schon belegt ist. Und das fordert wieder jeden von uns persönlich heraus. Und wir kommen da immer mal wieder an Grenzen, nämlich in der Hinsicht, dass wir aufgefordert sind, unserem Bauherrn zu folgen, uns ihm unterzuordnen, seinem Bauplan Gehör zu schenken, selbst wenn ich eine andere Meinung oder eine andere Idee hätte. Ja, und das bedeutet, dass ich meine Ideen manchmal über den Haufen werfen muss und seinen Ideen folgen muss. In unserer Gemeinde ist es so, dass die Vorstellungen von Gemeinde immer mehr zum Tragen kommen sollen. Ja, nämlich nach seinem Wort mit Jesus als Eckstein und mit uns als fügsamen, lebendigen Stein. Und damit steht und fällt alles in der Gemeinde, weil die Gemeinde hat eine besondere Aufgabe. Und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt in Vers 15b. Die Gemeinde steht für Gottes Wahrheit ein. In diesem zweiten Teil von Vers 15 misst Paulus der Gemeinde eine einzigartige Bedeutung zu. Wenn er da schreibt, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das ist eine Aussage, die in unserer Welt heute keine Zustimmung finden wird. Ja, also der Anspruch auf Wahrheit im 21. Jahrhundert, der wird entschieden abgelehnt. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe die Wahrheit. Ich kann sagen, ich habe meine Wahrheit. Ich kann sagen, du hast deine Wahrheit. Und das ist in Ordnung. Und wir haben mehrere Wahrheiten. Und interessanterweise haben wir es auch geschafft in unserer Zeit heute, dass mehrere Wahrheiten nebeneinander stehen können. Wobei man eigentlich sagen muss, dass objektiv betrachtet es eigentlich nur eine Wahrheit geben kann. Und wenn Paulus jetzt daherkommt und sagt, die Gemeinde hat die Wahrheit, dann ist das doch eine Anmaßung sondersgleichen, oder? Dann ist das doch vermessen, sowas zu behaupten. Das ist also die Grundlage, auf der Paulus sowas sagen kann. Die Grundlage davon ist, dass er den gekannt hat, der von sich gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus selbst kam mit dem absoluten Wahrheitsanspruch. Und egal, ob das in der Zeit damals so war, als er gelebt hat, oder bis in unsere heutige Zeit hinein, Jesus hatte damals wie heute den Anspruch zu sagen, ich habe die einzig zuverlässige Wahrheit, die einzig maßgebliche Wahrheit. Und wenn diese Welt voll von Verdrehung ist und auch die Menschheit zerstört ist und es über die Menschheit heißt in Römer 1, Vers 25, dass sie die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauscht haben, so kam Jesus als Sohn Gottes in die Welt und verkündigt uns Gottes Wahrheit. Wahrheit ist ja sowas im Allgemeinen, wo wir sagen müssen, ja, wir schenken der Wahrheit Glauben oder halt auch nicht. Ja, also da kommt jemand daher und sagt zum Beispiel, ich sage oder ich glaube, es gibt keinen Gott. Und rein theoretisch kann ja erstmal jeder alles behaupten. Und ob das stimmt oder nicht, das werde ich erst so richtig wissen, wenn ich dem Glauben geschenkt habe. Und wenn sich etwas als wahr herauskristallisiert hat. Ich habe mal überlegt, was sind es denn für Dinge, die dahinter liegen, ob ich jemand Glauben schenke oder nicht. Und ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist es ganz grundsätzlich mal die Frage, wer erzählt mir irgendwas? Ja, wer behauptet irgendwas? Ist die Person vertrauenswürdig? Ein entscheidender Punkt. Zweite Frage ist, was behauptet er und warum behauptet er das? Also was sind seine Argumente? Was ist die Grundlage von dem, was er da sagt? Und das Dritte ist, wie weit würde jemand gehen, um seine Wahrheit zu bekräftigen? Wenn wir uns die Wahrheiten in dieser Welt anschauen, dann werden wir mit diesen Überlegungen, die ich gerade genannt habe, werden wir an Grenzen stoßen, ganz schnell, früher oder später. Zum Beispiel kann ich mir eine ganze Reihe von vermeintlichen Meinungen ja heute anhören, im Internet oder so, geh da rein, aber ich werde nicht wissen, ist diese Person, die da irgendwas preisgibt, ist sie vertrauenswürdig oder nicht, ist sie glaubwürdig? Ist sie ehrlich? Ist sie aufrichtig? Ja. Ich komme da an eine Grenze. Oder ich kann Behauptungen ja wahrnehmen und feststellen, mir anhören, aber wenn die Behauptung keine Hand und Fuß hat, dann ist es ganz schnell so, dass ich sagen würde, naja, also das glaube ich nicht weiter. Oder nehmen wir mal Menschen, die immer wieder ihre Meinung und Wahrheiten in Anführungsstrichen kundtun, zum Beispiel Politiker, die werden bis zu einem gewissen Punkt gehen und ihre Wahrheiten vertreten, aber sie werden mit aller Wahrscheinlichkeit nicht bereit sein, für ihre Wahrheit zu sterben. Bei Jesus ist das alles ein bisschen anders. Er ist als Gott absolut vertrauenswürdig, weil er Gott ist und nicht lügen kann. Die Grundlage für seine Behauptung ist die Weisheit Gottes. Und wenn es darum geht, wie er argumentiert und wir uns ein bisschen damit beschäftigen, müssen wir sagen, er argumentiert in der Tiefgründigkeit in seinem Wort, wo eigentlich nichts anderes standhalten kann. Und schlussendlich war er bereit, seine Wahrheit mit seinem eigenen Blut zu besiegeln. Er starb für uns am Kreuz, weil er wusste, dass wir wirklich wahrhaftig Sünder sind und Vergebung brauchen und dass es keinen anderen Weg der Rettung gibt. Und damit hat er selbst seine Wahrheit, wofür er aufgetreten ist, wofür er eingestanden ist in dieser Welt, so deutlich nochmal besiegelt mit seinem eigenen Blut. Und spätestens mit der Auferstehung hat Gott selbst ihm mehr als deutlich bekräftigt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war und dass diese Botschaft, die er gebracht hat, wirklich glaubwürdig ist. Und nachdem Jesus das getan hat, ist er in den Himmel aufgefahren, wir lesen davon, und er hat Wahrheitsträger eingesetzt. Ja, schon zu seinen Lebzeiten hat er seine 12 Apostel, beziehungsweise am Ende nur noch 11 Apostel, mit seiner Wahrheit betraut. Und er hat ihnen dann, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, nachdem er weg war, den Geist der Wahrheit gegeben. Und der Geist der Wahrheit hatte die Aufgabe, sie in die ganze Wahrheit zu leiten. In Johannes 16, Vers 13 ist genau das beschrieben. Der Heilige Geist kommt, um die Jünger in die ganze Wahrheit zu leiten. Und wir haben das letztes Jahr gehabt in der Predigtreihe über dieses Kapitel, Johannes 13 bis 17. Ihr könnt es gerne nochmal nachhören, auch diese Predigt über Johannes 16, wo mehr darauf eingegangen wurde. Auf diesem Fundament von den Aposteln wurde dann die Gemeinde aufgebaut. Und das haben wir eben schon gehabt. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und auch die Apostel sind dann irgendwann ausgestorben, waren irgendwann nicht mehr. Und wiederum braucht es Wahrheitsträger, die Gottes Wahrheit hochhalten und Gottes Wahrheit verkündigen. Und genau dafür ist die Gemeinde Gottes da. Und genau davon spricht Paulus, wenn er schreibt, die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Ich würde an der Stelle gerne lange mit euch darauf eingehen, was das bedeutet, weil das wirklich eine starke Aussage ist. Und würde dazu empfehlen, weil wir das nicht machen können, in diesem Buch, was wir zur Predigtreihe empfehlen, Leben im Haus des Vaters, das erste Kapitel in dem Buch zu lesen. Da ist das beschrieben und sehr gut ausgeführt. Trotzdem gucken wir uns kurz diese zwei Begriffe an, die da verwendet sind. Zum einen das Wort Säule könnte man auch als Stütze oder Stützpfeiler wiedergeben. Die Menschen damals in der Gemeinde in Ephesus hatten eines der 7 Weltwunder vor Augen, nämlich den Tempel der Artemis. Und dieser Tempel der Artemis, der hatte 127 Stützpfeiler, die besonders prächtig aussahen und die aber natürlich auch die Aufgabe hatten, diese große, gewaltige Dachkonstruktion zu tragen. Und genau solch ein tragendes und unverzichtbares Element soll die Gemeinde für die Wahrheit Gottes sein. Also die Gemeinde hat die Aufgabe, die Wahrheit Gottes zu stützen und hochzuhalten. Und das andere Wort, was hier verwendet ist, die andere Begrifflichkeit, ist die Grundfeste der Wahrheit. Und man könnte hier das auch übersetzen mit dem Fundament der Wahrheit. Also die Gemeinde bildet ein unverbrüchliches Fundament für Wahrheit. Ein Fundament, das nicht weggenommen werden kann. Und dabei bezieht sie ihre eigene Standhaftigkeit nicht aus sich selbst, sondern bezieht sie aus dem, der gesagt hat, Jesus selbst, Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Das heißt, Jesus selbst wird dafür sorgen, dass seine Gemeinde und damit auch seine Wahrheit endgültig bestehen bleibt. Selbst wenn viele Gemeinden irgendwo abweichen von ihm, so wird er dafür sorgen, dass seine Gemeinde und auch seine Wahrheit damit niemals endgültig ausgelöscht wird. Jetzt können wir uns fragen, was bedeutet das für uns als Gemeinde und was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns oder kann das bedeuten für jeden Einzelnen von uns? Zunächst mal drängt sich persönlich eigentlich die Frage auf an der Stelle, wenn die Gemeinde für Gott so bedeutsam ist und sie als Träger der Wahrheit gilt, kann ich mich ja mal fragen, wie bedeutsam ist denn die Gemeinde für mich? Welchen Stellenwert hat sie in meinem Leben? Und auch wenn ich ein Stück weiter denke, wenn es darum geht, dass ich überlege, der Gemeinde vielleicht eher fern zu bleiben, mich zu distanzieren, ist es dann nicht so im Folgeschluss, wenn die Gemeinde der Träger der Wahrheit ist, dass ich Gefahr laufe, Stück für Stück immer mehr Gottes Wahrheit zu verlassen und dieser Welt Stück für Stück mehr Glauben zu schenken, den Lügen in dieser Welt mehr Glauben zu schenken. Eine andere Anwendung für jeden von uns persönlich wäre, dass natürlich nicht nur die Gemeinde die Wahrheit Gottes hochhalten soll, sondern jeder Einzelne von uns herausgefordert ist, das zu tun. Wir leben ja in einer Welt, wo viel moralischer Verfall ist, wo Lüge kursiert, noch und nöcher. Ja, und es begegnet uns überall, auf der Arbeit, in unserem Freundeskreis, im Vereinsleben oder sonst wo wir mit Menschen zusammen sind, wo wir in dieser Welt sind. Und das fordert uns heraus, dass wir für Gottes Wahrheit einstehen. Dass wir Gottes Wahrheit hochhalten und sagen, nein, ich bezeuge das, was Gott sagt. Und ich glaube trotzdem noch und stell mich auf die Seite Gottes. Auf der anderen Seite bedeutet das für uns als Gemeinde, dass wir hier in unseren eigenen Reihen daran festhalten müssen, das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes hochzuhalten. Egal, was in der Welt um uns herum passiert, egal, was Gemeinden um uns herum machen und ja, was weiß ich, was sich alles für Entwicklungen da anbahnen können, wir dürfen niemals aufhören, Gottes Wort zu verkündigen. Wenn wir als Gemeinde Gottes Wahrheit verlassen oder schmälern oder beschönigen oder auf irgendeine Art und Weise zur Seite schieben, dann hat das fatale Folgen. Das ist fatale Folgen für jeden Einzelnen von uns, weil wir notgedrungen anfangen werden, unser Leben und unser Glaubensleben nicht mehr auf Gottes Gedanken zu bauen, sondern auf Menschenmeinung zu bauen. Und es hat fatale Folgen für uns als Gemeinde, weil wir eine Gemeinde sein werden, die Gott verunehrt und die früher oder später daran zerbrechen wird. Umso wichtiger ist es, Gottes Wort wirklich hochzuhalten und daran festzuhalten. Und ich gebe euch an dieser Stelle mal einen Freibrief. Wenn ihr merken solltet, dass ich irgendwann aufhöre, Gottes Wort zu predigen und das klar zu verkündigen, dann dürft ihr an euer Bücherregal gehen, dürft eure größte Bibel da rausholen, dürft bei mir vorbeikommen und dürft mir die einfach über den Kopf ziehen. Okay? Also so wichtig ist das. Das gilt für mich, der ich das Wort Gottes versuche immer wieder zu predigen und gilt auch für andere Prediger hier in der Gemeinde. Es ist so wichtig, dass wir daran festhalten, weil es hat fatale Konsequenzen, wenn wir es nicht tun. Für jeden von uns, für die Gemeinde, aber auch für die Welt, weil mit der Gemeinde die Botschafter Gottes in diese Welt gesetzt sind und wenn die die Wahrheit schmälern oder nicht mehr hochhalten, dann ist das tragisch. Und dazu kommen wir zu einem dritten Punkt, was die Gemeinde tun soll. Die Gemeinde macht den Namen Jesu groß. Und das sehen wir in Vers 16. Bei dem vorherigen Punkt kann man sich fragen, was ist denn genau mit dieser Wahrheit gemeint? Und ich habe es gerade schon deutlich gemacht, im Prinzip ist das Wort Gottes, was wir haben, durchweg Gottes Wahrheit. Also er offenbart seine Wahrheit in seinem Wort. Aber ganz besonders gilt es natürlich auch für die Botschaft von Jesus Christus, für diese rettende Botschaft, für das rettende Evangelium. Und davon spricht Paulus jetzt hier in Vers 16. Und bevor er in diese Art Hymnus einsteigt, jetzt hier in Vers 16, der wahrscheinlich auch gesungen wurde, schiebt er eine Aussage voran. Und zwar sagt er, bevor er einiges sehr Zentrales über Jesus sagt, steigt er ein mit diesen Worten. Und anerkannt, oder man könnte auch sagen, ohne Widerspruch, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Oder anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, so heißt es in anderen Übersetzungen. Und das ist ein Wort, Gottseligkeit und Gottesfurcht, was uns immer mal wieder in der Bibel begegnet, an vielen Stellen eigentlich sogar. Und auch im 1. Timotheusbrief wird es uns nochmal begegnen, in Kapitel 4 und in Kapitel 6. Und normalerweise spricht dieses Wort immer davon, dass wir als Christen ein Leben führen, das Gott fürchtet. Ein Leben, das Gott ehrt. Ein Leben, das Gott gefällt. Aber an dieser Stelle nennt Paulus die Grundlage für alle Gottesfurcht. Und das ist fast wie ein Schlüssel. Also der Ausgangspunkt für ein Leben, das Gott gefällt, ist Jesus Christus selbst. Weil er war der Einzige, der gottesfürchtig gelebt hat. Er war der Einzige, der selig war in Gott. Und durch sein Werk sind wir dazu befähigt, immer mehr in ein Leben hineinzuwachsen, was gottesfürchtig oder gottselig ist. Und das war ein Geheimnis, wovon Paulus hier auch spricht. Ein Geheimnis, das die Menschen vor Christus gern gewusst hätten. Wo sie aber keine Ahnung so richtig hatten, was erst mit Christus offenbar geworden ist. Und wir sind wirklich privilegiert in diesem Sinne, dass wir heute nach Christus leben dürfen, dass dieses Geheimnis gelüftet wurde und wir aufbauen dürfen auf dieser Grundlage von Jesus selbst. Und was das beinhaltet, dieses Werk oder dieses Leben Jesu, die Botschaft Jesu, das sehen wir in 6 kurzen Statements, die Paulus hier macht. Und die gucken wir uns im Einzelnen kurz an, wobei sie auch eine eigene Predigt jeweils weg werden. Was er zunächst sagt, ist, der offenbart worden ist im Fleisch. Also was dieser Welt lange Zeit verborgen war, ist mit Jesus Christus gekommen. Während vorher Gott unsichtbar war, wird er Mensch aus Fleisch und Blut. Er wird anfassbar. Wir können ihn anschauen. Und auf einmal ist etwas geschehen, was Jahrtausende lang erwartet wurde, wo aber keiner wusste so richtig, wann und wie wird das passieren. Und davon spricht die Bibel an ganz vielen Stellen. Eine ganz bekannte Stelle ist im Johannes 1 zu finden dazu. Johannes 1, Vers 14, wo die Rede davon ist, dass Jesus das Wort ist. Und dann heißt es dort, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Während die Menschheit also vorher nur sehr begrenztes Wissen über Gott hatte und es nicht ohne weiteres möglich war, sich Gott zu nahen, ist es auf einmal so, dass die Menschen Jesus selbst, den Sohn Gottes selbst, 30 Jahre lang erleben können, beobachten können, mit ihm Alltag erleben können. Und so heißt es ja hier, er wohnte unter uns. Und wir konnten unmittelbar seine Herrlichkeit anschauen, die voller Gnade und Wahrheit ist. Aber Gott kam nicht nur auf diese Erde in Jesus Christus, damit wir ihn für einen Moment lang anschauen können und damit wir für einen Moment lang intensiv mit ihm zusammenleben können, sondern das Ganze hat ja eine viel größere Tragweite gehabt. Jesus kam, damit wir ewig mit Gott in Gemeinschaft leben können. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, die Paulus schon in 1. Timotheus 1, Vers 15 folgendermaßen ausgedrückt hat. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Jesus kam auf diese Erde, damit Menschen wie du und ich, die wir durch Sünde getrennt waren von Gott und die Strafe Gottes eigentlich befürchten müssen, dass wir nicht mehr getrennt weiterleben müssen und dass wir auch nicht das Gericht Gottes weiter befürchten müssen. Jesus war der einzige Mensch, der schuldlos war und bis zu seinem Lebensende schuldlos gelebt hat. Und er ist es trotzdem gewesen, der am Kreuz gestorben ist wie ein Sünder. Gestorben an deiner und an meiner Stelle. Und das Ganze hatte den Sinn, um die freizusprechen, die sagen, ja, ich glaube daran, dass das auch für mich gilt. Ich glaube, dass ich schuldig bin vor Gott, dass ich Vergebung brauche. Und ich glaube, dass das Opfer, was Jesus da gebracht hat, dass das wirklich reicht für mich auch. Und nur dadurch ist Rettung möglich, damals wie heute. Und nur dadurch kann Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt werden. Und ich will einladen an der Stelle, wer das für sich nicht klar hat und sagt, ich weiß nicht, ob ich mit Gott lebe, ob ich in Beziehung mit Gott bin, ob dieses Werk, was Jesus da getan hat, ob das wirklich für mich gilt. Ich will einladen, darüber nachzudenken, gerne auch mit mir oder mit jemand anders darüber zu sprechen nachher. Aber es ist diese zentrale Botschaft des Evangeliums. Dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, es hat gereicht, ein für alle Mal. Vollkommen ausgereicht. Und Gott selbst hat das im Laufe des Lebens von Jesus immer wieder bestätigt. Und allerspätestens durch die Auferstehung kommt das zum Ausdruck. Und da sind wir bei diesem zweiten, was er da sagt, gerechtfertigt im Geist. Ihr seht manche Stellen dahinter, die ich dahinter geschrieben habe, die wir uns nicht alle anschauen können, könnt ihr aber für euch nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Gerechtfertigt im Geist. Zu den Lebzeiten von Jesus war es so, dass er getauft wurde. Und da ist diese Begebenheit, dass der Heilige Geist herabkommt auf ihn wie eine Taube und dann diese Stimme vom Vater aus dem Himmel kommt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 3 ist das, Vers 16 und 17. Und damit bestätigt Gott selbst, als der dreieine Gott, Jesus tatsächlich als den Sohn Gottes. Und wenn wir dann einige Jahre weitergehen im Leben von Jesus und sehen, wie er am Kreuz stirbt und wie er aufersteht von den Toten, dann wird auch da wieder deutlich, dass er wirklich der sündlose Sohn Gottes war. Weil wenn er nicht sündlos gewesen wäre, dann hätte Gott ihn nicht von den Toten auferwecken können. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es wäre nicht möglich gewesen, dass er aus den Toten aufersteht. Aber ganz im Gegenteil heißt es an verschiedenen Stellen immer wieder, dass der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Stellen sind das, die ihr dahinter seht. Und das bringt zum Ausdruck, dass Jesus wirklich der gerechte Sohn Gottes war. Gerecht in allem. Deutlich, dass er wirklich ausreicht. Etwas weiteres, was er sagt hier ist, gesehen von den Engeln. Die Engel waren die ganze Zeit Beobachter im Leben von Jesus. Diese ganzen Geschehnisse, die Jesus so erlebt hat, da treten die Engel sogar immer mal wieder in Erscheinung. Also wenn wir daran denken, Jesu Geburt wurde von den Engeln angekündigt. Und auch als er geboren war, sind die Engel es gewesen, die zu den Hirten auf dem Feld gegangen sind und ihnen verkündigt haben, dass der Messias geboren ist. Die Engel waren es auch, die Jesus dienten nach seiner Versuchung. Ja, da heißt es, dass die Engel ihn stärkten. Und auch im Garten Gethsemane, bevor Jesus diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, bevor er gefangen genommen wurde, auch zu dem Zeitpunkt heißt es, dass ein Engel ihn stärkte. Also während seines Todes und während seiner Auferstehung waren die Engel um ihn und haben das alles mitgesehen. Und schlussendlich waren es die Engel, die die ersten Zeugen waren von Jesu Auferstehung. Das lesen wir in Lukas 24, Vers 4 zum Beispiel, wo davon die Rede ist. Ein weiterer Punkt, den er nennt, ist gepredigt unter den Nationen. Also während sich diese Ereignisse alle in den Grenzen von Israel abgespielt haben, ist die Botschaft von Jesus in alle Welt hinausgedrungen. Diese frohe Botschaft, dass Gott selbst durch Jesus Christus Menschen mit sich versöhnt, hat vor keinen Landesgrenzen Halt gemacht. Und so ist sie immer weiter gewachsen. Jesus hat den Aposteln den Auftrag gegeben, dass sie hingehen sollen in alle Welt und dass die Menschen das Evangelium verkündigen sollen. Und er hat ihnen die Kraft dazu gegeben, die Kraft seines Geistes. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und genau das haben sie getan. Und wir sehen das sehr schön in der Apostelgeschichte, wie am Anfang das Evangelium in Jerusalem noch ist und sich dann ausbreitet bis ans Ende der Erde eigentlich. Und das Evangelium ist bis nach Bayreuth gekommen. Und sogar noch viel weiter. Ja. Und es ist nicht nur über die Landesgrenzen Israels hinausgekommen, sondern es ist auch geglaubt in der Welt. Das ist das Nächste, was er dann sagt daraufhin. Geglaubt in der Welt. Und das ist genau das, was ich eben schon gesagt habe. Die Wahrheit Gottes als solches ist da, das Evangelium ist da und es wird verkündigt, aber diese Wahrheit will geglaubt werden, will Glaube geschenkt werden. Und bis heute ist es so, dass nicht jedes Land und jeder Stamm und jeder Mensch das Evangelium gehört hat, sondern steht noch eine ganze Reihe aus, wo Menschen dieses Evangelium brauchen. Aber genau deshalb lässt Gott seine Gemeinde, lässt Gott uns hier auf der Erde als Säule der Wahrheit, ja, als Verkündiger von dieser Wahrheit. Und das fängt nicht nur in der Gemeinde an, sondern es fängt bei jedem einzelnen Gemeindeglied eigentlich an, weil wir sind Botschafter für Jesus in dieser Welt. Das heißt, wir sind herausgefordert, den Mund aufzumachen und dieses Evangelium von Jesus Christus den Menschen zu bringen. Und wenn wir es nicht tun, dann werden sie Gericht erleben, werden sie in ihrer Sünde bleiben und werden eines Tages die Konsequenz davon sehen. In diesem vorherigen Teil heißt es ja gepredigt unter den Nationen. Und das bedeutet nicht in erster Linie, dass ich hier stehe und predige. Ja, das gehört vielleicht auch mit dazu. Aber das bedeutet eigentlich, dass jeder Christ aufgefordert ist, diese Botschaft des Evangeliums in seinem Umfeld zu predigen, zu verkündigen. Und darüber hinaus die ihm gegebenen Mittel zu verwenden, damit das Evangelium in alle Welt hinausströmen kann. Und zu guter Letzt heißt es aufgenommen in Herrlichkeit. Bevor die Ausbreitung des Evangeliums so richtig in Fahrt gekommen ist in der Apostelgeschichte, geht Jesus in den Himmel auf. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 1 und lesen dann, wie die Engel das mit folgenden Worten bezeugen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wir haben das am Anfang vom Gottesdienst schon gesehen, in Hebräer 1, Vers 3 und 4, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dass er in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt, um sich für uns zu verwenden. Und dass er von dort wiederkommen wird auf die Erde und uns zu sich holen wird in seine Herrlichkeit. Das ist unsere Perspektive, die so hoffnungsvoll ist in dieser Welt, wo vieles verdreht ist, wo vieles durcheinander ist. Es ist also ein wirklich wunderbares Loblied auf unseren Herrn und Retter, auf Jesus Christus, was wir hier sehen. Und der hat uns als Gemeinde, jeden Einzelnen von uns, in diese Welt gestellt, damit wir ihn und seine Botschaft verkündigen und ihn groß machen. Genau dieser Bestimmung, die wir uns heute Morgen angeschaut haben, wollen wir auch als EFG Bayreuth folgen. Ja, und wollen weiter darin wachsen und wollen standhaft darin bleiben, dass wir auf Gott, unseren Hausherrn, hören, dass wir für seine Wahrheit in dieser Welt einstehen Und wir wollen schlussendlich den Namen Jesu Christi in dieser Welt groß machen. Das ist die Stoßrichtung, das ist unsere Bestimmung als Gemeinde, die wir haben. Und bei all dem wird es dazu führen, dass Gott am Ende alle Ehre bekommt. Und vor allem die Ehre, die ihm allein gebührt. Und ich will schließen mit dem Vers, der das so gut nochmal zum Ausdruck bringt, in Epheser 3, Vers 21, wo es heißt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.